Schön, dass wir dieses Liedes noch gesungen haben, denn genau darum geht es heute. Die Überschrift über die Predigt lautet: Israel und die Christen getragen von der Treue Gottes. Deswegen bleibend ist deine Treue, das passt so gut. Sabine hat ja schon einiges gesagt. Diese Predigt ist sozusagen der Schlusspunkt hinter unserem geistlichen Marathonlauf. Das war ja so etwas, für etliche von uns zumindest, 100 Tage lang beten für Deutschland und Israel und dann eben auch diese öffentlichen Zeugnisse am letzten Sonntag und eben am Freitag. Das waren etwa 40 Leutchen, die da sich am Freitag versammelt haben vor dem alten Rathaus. Und es war schön, genau wie Sabine das ausgedeutet hat. Gott liebt die kleine Herde und klein sein heißt die Macht Gottes umso mehr erfahren. Und wir haben ja da gesungen, großer Gott, wir loben dich. Wir haben für Deutschland und Israel gebetet und dann haben wir auch den Psalm 130 gebetet und wir haben hinausgerufen, bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Viel Erlösung ist bei dem gnädigen Gott. Wenn es anders wäre, säße ja keiner von uns hier. Und wenn es anders wäre, wenn die Treue und die Gnade Gottes nicht bleibend wäre, dann gäbe es nach 2000 Jahren der Zerstreuung des Volkes Israel heute keinen Staat Israel. Da wir es aber mit dem allmächtigen und gnädigen Gott zu tun haben, mit unserem Schöpfer, mit unserem Erlöser, sind wir beide Juden wie gläubige Heiden, lebendige, höchst lebendige Beweise dafür, dass Gottes Verheißungen von höchster Wirksamkeit sind. Wenn er spricht, so steht es in der Bibel, so geschieht es. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und um diese zwei Schwerpunkte dreht sich heute die Predigt. Um Gottes Treue und um die Gnade Gottes und um uns die Juden und um uns die Heiden. Und der Römerbrief, besonders das Kapitel 11, soll dazu einige Orientierung geben. Wenn wir die Geschichte Israels betrachten, auch wenn wir unsere eigene Geschichte betrachten, unsere Lebensgeschichte, und wenn wir die Geschichte der Gemeinde Christi betrachten, dann sehen wir diesen einen großen gemeinsamen Nenner. Allein durch Gottes Gnade sind wir, was wir sind. Allein durch Gottes Gnade. Allein aufgrund seiner Treue und allein aufgrund seiner bewahrenden Macht sind Israel und wir noch immer die Seinen. Es kommt nur von ihm. Es gibt einen grundlegenden, nie aufzuhebenden Zusammenhang zwischen der Existenz des ersterwählten Bundesvolkes Gottes, Israel, und der Existenz des zweiterwählten Bundesvolkes Gottes, der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde Christi. Er wurzelt, dieser Zusammenhang, alleine in der ewigen Liebe Gottes zu den von ihm Erwählten. Und im Umkehrschluss heißt das, gäbe Gott jemals Israel auf, dann hätten wir keinen Grund, auf seine bleibende Treue zu hoffen. Würde der Allmächtige die Fülle seiner Verheißungen, die er über Israel ausgesprochen hat, nur um ein kleines Einschränken, dann bliebe uns im Blick auf unser ewiges Heil nur Verzagen und Verzweiflung, keine Gewissheit. Also wir beide hängen in einer Weise zusammen, über die man sich immer wieder neu klar werden muss, Israel und die Gemeinde Gottes. Nun aber hat Gott ja sein unerschütterbares Ja gesprochen. Zuerst zu den Juden und dann zu seinen Kindern aus den anderen Nationen. Zu dir und zu mir. Und er hat es gesprochen, natürlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Und in ihm, so heißt es in der Bibel, in ihm, in Jesus, dem Messias, ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch durch ihn, durch Jesus, das Amen. Gott zum Lobe. 2. Korinther 1. Das ist ja übrigens die hauptsächliche Bestimmung unseres Lebens, dass wir Gott loben. Das ist auch das vorrangige Ziel, weshalb wir hier zusammenkommen, weshalb wir in der Bibel lesen, weshalb wir beten, weshalb wir Zeugnis geben. All das, was wir tun und was wir sind, geschehe und ist vor allem zum Lob seiner herrlichen Gnade. So heißt es in der Bibel mehrfach, besonders im Epheserbrief, auch im Römerbrief. Allein zum Lob seiner herrlichen Gnade ist alles in Existenz gerufen worden. Alle Schöpfung besteht zum Lob der herrlichen Gnade Gottes. Und deshalb geht es auch in unserem Leben darum, dass wir etwas werden zu seiner Herrlichkeit und zu seiner Lobpreisung. Und auch dazu können wir nur die Hilfe und die Herrschaft des Heiligen Geistes erbitten. Sonst läuft das nicht. So, wir haben Anlass genug, ihn zu loben. Ich nehme, wie gesagt, einige Orientierungspunkte heute aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes. Da nehme ich jetzt mal einen Vers heraus, Vers 29. Da steht, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Allein dieser eine Satz, dieses eine Wort, diese eine Zusage, wenn wir sie denn glauben, stabilisiert und beruhigt unser Leben auf eine heilsame Weise, unbereubar, unwiderruflich, heißt das, sind seine Gnadengaben, die er uns gegeben hat, unwiderruflich ist die Berufung von Seiten Gottes. Das ist für mich ein Leuchtzeichen der Treue Gottes, dieser eine Vers 29. Und es tut uns gut, wenn wir dieses Wort immer wieder ergreifen, gerade wenn es ganz dunkel um uns wird. Jeder von uns kommt demnächst wieder in schwierige Umstände hinein, in Ängste, in Sorgen. Und dann können wir sagen, Gott widerruft seine Berufung nicht. Ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe es, weil er mich hält. Und wir sollten stets bedenken, dass diese Garantieerklärung Gottes, seine Treue, zuerst dem Volk Israel gilt und dann uns. Sobald wir diesen Zusammenhang auflösen und Israel ausblenden, da geraten wir in einen Strudel heidenchristlicher Egozentrik, die seit vielen Jahrhunderten auf eine unheilvolle Weise übrigens die Kirchengeschichte prägt, diese heidenchristliche Egozentrik. Und es ist wirklich an der Zeit, dass wir sehr bewusst mit dieser unseligen Tradition brechen, die oft auch bei uns ganz unbewusst sich in einer widersprüchlichen Betrachtungsweise ausdrückt. Nämlich auf der einen Seite erkennen und bekennen die bibeltreuen Christen, dass sie einst geistlich tot waren, ja, dass sie Feinde Christi waren, alles im Römerbrief, dass sie kein Verlangen nach Bekehrung hatten, ich jedenfalls nicht, auch nicht, Sabine, ne? Und dass wir trotzdem, allem eigenen Widerstand zum Trotz also, ausschließlich aufgrund des souveränen Eingreifens Gottes zur Gemeinschaft mit Jesus Christus gefunden haben. Auf der anderen Seite aber wird seit Jahrhunderten an Israel ein anderer Maßstab angelegt. Da bleibt der Vorwurf bei vielen bis heute noch bestehen, die Juden hätten ja ihren Erlöser zurückgewiesen. Stimmt, wie ich auch lange Zeit, wie wir alle lange Zeit. Ehe wir von der Macht der Liebe Gottes überwältigt wurden. Und diese Liebesmacht Gottes, diese Macht, die unaufhaltsam ist, so lesen wir im Römerbrief, wird zu ihrer Zeit auch die Juden derart ergreifen, dass ganz Israel gerettet wird. Römer 11, 25. Die Zeit kommt. Für Juden wie für Nichtjuden gilt Gottes rettendes, Gottes berufendes und Gottes formendes Eingreifen und Handeln geschieht nie aufgrund unseres Wollens, nie aufgrund unseres Leistens, sondern immer nur nach seinem Zeitplan, nach seinem Willen, nach seinem Erbarmen. So steht es auch in Römer 9 unter anderem. Wenn wir das bejahen, dann werden wir dankbare Menschen. Wir werden auch getrost erwarten können, wenn etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wir werden dem Allmächtigen und Gnädigen dann endlich alle Ehre geben und nicht mehr uns selbst etwas zurechnen, was wir doch von Gott bekommen haben. Am wenigsten werden wir uns dann noch unsere geistlichen Fortschritte anrechnen, weil wir erkennen, es sind Geschenke Gottes. Jedes Gramm Glaube in unserem Leben ist uns doch von Gott gegeben. Und das ist der rote Faden, der sich durch den ganzen Römerbrief zieht, dass Paulus den Juden wie den Heiden den Zahn zieht. Sie hätten irgendeinen Grund in sich selbst oder in ihrem Verhalten, wir in unserem Verhalten, vorzuweisen, weshalb wir oder die anderen zu den Auserwählten gehören. Diesen Zahn zieht uns der Römerbrief, wenn wir ihn denn aufmerksam lesen. Die betrübliche Wahrheit ist, so lesen wir im Römerbrief, jetzt zitiere ich einiges aus dem dritten Kapitel, alle Menschen sind Lügner. Hier vor mir sitzen zwei direkt, hier vor euch steht auch einer. Alle Menschen sind von ihrer Grundveranlagung her Lügner. Römer 3, 4. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Römer 3, 4. Nein, 3, 12. Es macht keinen Unterschied, so schreibt Paulus weiter, ob nun Jude oder Nichtjude. Alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Römer 3, 23. Und nun an diesem Tiefpunkt aller Existenz, jüdischer wie nichtjüdischer Existenz, setzt das ein, was kein Mensch in seinem ganzen Ausmaß auch nur annähernd ermessen kann, das Gnadenhandeln Gottes. Genau dort weit unter Null. Gnadenhandeln Gottes heißt, sein wohlwollendes Zuwenden zu uns und zu den Juden natürlich. Seine nicht zu bremsende Entschlossenheit, uns an sein Herz zu ziehen, das ist Gnade Gottes. Alle Hindernisse, alle unsere Schuld, alle Auswirkungen unserer sündhaften Ich-Bezogenheit hat er doch weggeräumt durch Jesus Christus, ans Kreuz getragen. Der Allmächtige spricht uns in souveräner Freiheit seine Gerechtigkeit zu. Das heißt, wir sind ihm recht, so wie wir sind. Wir sind ihm willkommen, so wie wir heute verfasst sind. Geliebt ohne Vorbedingung. Durch den Propheten Jeremia hat er verkündigt, 600 Jahre vor Christi kommen, ich habe dich, damit meint er zunächst Israel und dann auch uns, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Man kann auch Gnade dorthin setzen, Chesed. Also ehe wir an ihn dachten, an Gott, an unseren Schöpfer, ja ehe wir geboren waren, da hat er uns schon im Voraus erwählt. Im Römer 8 heißt es, ausersehen hat er uns. und die er ausersehen hat, die er im Voraus erwählt hat, so geht es da in Römer 8 weiter, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, was hat er mit denen gemacht? Die hat er auch berufen. Alles noch Wortlaut, Römer 8. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Kaum zu glauben, wir haben schon heute Anteil an seiner Herrlichkeit. Heute schon. Es ist ein garantiertes Erbe, von dem wir bisher noch so wenig mitbekommen. Unser ganzes Benehmen, unser Sein ist momentan alles andere als herrlich, ne? Aber das wird noch. Spätestens in der Herrlichkeit. Und so ist es auch mit Israel. Israel sieht zurzeit alles andere als heilig aus. Obwohl es doch nun schon seit 67 Jahren, seit 1948, eine gewaltige Erfüllung von Gottes Verheißung erlebt, dass er dieses Volk zurückführt in das Land, das ihm verheißen ist. Aber auch wenn Israel nicht so heilig aussieht, genauso wenig wie wir herrlich aussehen, so ist es doch geheiligt ein für allemal durch das Opfer Jesu am Kreuz. Geheiligt heißt ja für Gottes Ziele bestimmt. Werkzeug seines Handelns, für ihn abgesondert und von ihm auch gebraucht in Zeit und Ewigkeit. Das ist Heiligung. Auch dafür sorgt Gott ganz einseitig. Und damit diese Heiligung geschieht, hat ja der Erlöser Israels, der auch unser Erlöser ist, an dem Tag, den wir Karfreitag nennen, den neuen Bund mit Israel geschlossen, weil es den alten Bund gebrochen hatte. Er hat diesen Bund besiegelt am nächsten Tag, am Karfreitag, mit seinem Blut am Kreuz. Durch den Propheten Jeremia hat er ihn so angekündigt, Jeremia 31, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Jeremia 31, 31 bis 33. Und wir, die Heiden, wurden in diesen Bund Gottes mit Israel dazugenommen. Paulus verwendet im 11. Kapitel des Römerbriefs das Bild vom edlen Ölbaum, in den wir, die ursprünglich wilden Ölzweige, eingepfropft wurden. Auf diese Weise haben wir, so schreibt er, Teil bekommen an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums. Teil bekommen. Und da wir nun durch Jesus, den Messias, am edlen Ölbaum Anteil haben, haben wir auch, wörtliches Zitat, das Bürgerrecht Israels. Wir besitzen, die wir hier sind, als Jesusgläubige das Bürgerrecht Israels. Wir sind nicht mehr, so schreibt der Jude Paulus uns, wir sind nicht mehr außerhalb des Bundes der Verheißung. Wir werden ausdrücklich von ihm, nun im Epheserbrief, Mitgenossen der Verheißung genannt und Miterben. Wir sind es alles mit Israel. Und weil wir derart verbunden sind, deshalb sollten wir uns hüten, so sagt uns Römer 11,18, uns gegenüber Israel aufzuspielen, uns besser zu dünken, uns zu rühmen. Gegen kaum ein anderes Wort Gottes wurde von gläubigen Christen so massiv und so anhaltend verstoßen wie gegen dieses Gebot aus dem 11. Kapitel des Römerbriefs. Dabei lautet die unmittelbar anschließende Warnung: Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Jahrhundertelang wurde dieses Wort nicht gehört, missachtet. Und dann geht's weiter. Hat Gott die natürlichen Zweige, Israel, nicht verschont, nicht vor Gericht verschont, so wird er dich doch wohl auch nicht verschonen, wenn du bei deinem Stolz bleibst. Darum sieh die Güte und den Ernst Gottes, den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen. Römer 11, 21-22. Und dieses Abhauen von ehedem eingepfropften, nun aber verdorrten Zweigen der Christenheit ist seit Jahren, seit Jahrzehnten in Deutschland und in Europa auf eine in der Tat furchteinflößende Weise in Gang. Wir erleben es und können es kaum fassen. Diese Kombination aus Stolz und antijüdischen bzw. anti-israelischen Ressentiments, die in unserem Land, die in Europa, die in der Christenheit so lange Zeit gepflegt wurde und wird, hat unausweichliche Konsequenzen. Gott hält Gericht. Und wenn Gott richtet, dann bringt er zu Recht. Er weist uns zurecht, damit wir umkehren zur Wahrheit, zu seinem Wort. Er warnt uns, weil er uns liebt. Und die Warnzeichen Gottes in unserem Land sind unübersehbar. In wie vielen evangelischen Gemeinden wird noch das Evangelium vom Sohn Gottes gepredigt, der für uns sein Leben hingab? Für wie viele Pastoren ist die leibhaftige Auferstehung Jesu noch eine verkündete Gewissheit? Wie viele Millionen und Abermillionen Bundesbürger haben sich gänzlich von der Kirche und vom höheren Wollen auf den lebendigen Gott abgewandt? Wie viele Kirchengebäude stehen deshalb inzwischen leer oder sind umfunktioniert? Und wie viele Moscheen wurden stattdessen mittlerweile in Deutschland errichtet? In wie vielen Menschen ist die Ehrfurcht vor dem heiligen Gott gänzlich erloschen und stattdessen wiederum eine unheilige Furcht, eine wachsende Furcht vor religiösen Fanatikern ausgebrochen? Wie viele biblisch begründete, von Gott verordnete Ordnungsstrukturen lösen sich in unserem Land auf und destabilisieren die Gesellschaft? Das alles sind Warnsignale Gottes, richtendes Wetterleuchten Gottes. Und vielen Menschen in Deutschland wird Angst und Bange. Aber noch immer ist Zeit zur Umkehr. Umkehr zu dem hin, der von sich sagt, ganz am Ende der Bibel, Offenbarung 22, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, wir haben es vorhin gesungen, das Zentrum der Geschichte. Und dann sagt Jesus, Offenbarung 22, 16, ich bin die Wurzel und der Spross Davids. Bei Luther heißt es, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Genauso gut, etwas deutlicher bei Schlachter, der Spross Davids. Wer diese Worte Jesu hört und ihm glaubt, der erfährt zweierlei. Erstens, er weiß sich geborgen in dem, der das A und das O ist, der alles umfasst, auch mich. Und zum Zweiten werden wir, wenn mit dem Glauben, nicht mehr länger herumrätseln, was genau das Wort Gottes denn meint, wenn es die Heidenchristen im Zusammenhang mit diesem Ölbaum mahnt, rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägt, sondern die Wurzel trägt dich. Wer ist der Ölbaum? Wer ist die Wurzel? Wer, wenn nicht der, der die Wurzel Davids und der Spross Davids ist? Jesus, der gekreuzigte und auferstandene. Jesus mitsamt seinem Volk der Juden, in das er hineingeboren wurde und dessen König er ist. Mit diesem Wort hat ihn ja der Engel Gabriel der Jungfrau Maria verkündet. Er sagte, Lukas 1, 33, er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Hören wir das? In Ewigkeit regiert Jesus das Haus Jakob, also Israel. Und Jesus selbst bezeugt vor Pilatus, dass er wörtlich der Judenkönig sei. Lukas 23, 3. Jesus war in jeder Hinsicht die Erfüllung der Worte, die Gott 700 Jahre vor seiner Geburt durch den Jesaja, durch den Propheten gesprochen hat, etwa in Jesaja 43. Ich bin der Herr, euer Heiliger, der ich Israel erschaffen habe, euer König. Oder Jesaja 44, so spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr Zebaoth, ich bin der Erste, schon wieder hören wir das, und ich bin der Letzte, und außer mir ist kein Gott. Und als der Erlöser Israels und der Erlöser vieler Heiden in Erfüllung seines Auftrages am Kreuz seinen Geist in die Hände seines Vaters befahl, da stand über ihm geschrieben, dies ist der Judenkönig. Nie wird der König der Juden von seinem Volk zu trennen sein. Viele Christen haben das versucht. Und wer es dennoch tut, viele Theologen haben sich darin versucht. Wer es dennoch tut, er bringt sich um die Wahrheit und damit um viel Segen. Wenn Christen jammern, dass sie so wenig Segen spüren, hier sind Zusammenhänge. Jeder denke mal darüber nach und jeder kehre um. Das Einssein Jesu mit seinem Bundesvolk, aus dem dann das Einssein mit seiner weltweiten Gemeinde erwuchs, das bekräftigt Jesus nicht zufälligerweise an Jakobs Brunnen, Johannes 4. An Jakobs Brunnen, an Israels Brunnen, sagt er, das Heil kommt von den Juden. Zu der Frau aus Samaria sagt er das, ne? Aber noch können viele Israeliten ihren König nicht erkennen. Deshalb beten wir hoffentlich anhaltend für Israel. Und weshalb können sie den König nicht erkennen? War er nicht schon von Anfang an mit ihnen? Hat er nicht schon Abraham, oder Abram, wie er am Anfang hieß, berufen? Hat er nicht zu Abraham, der König der Juden, zu Abraham gesagt, ich will aufrichten meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, 1. Mose 17, und wo Gott spricht, da ist er, das Wort Gottes, Jesus. Es war der König der Juden, der Mose am Sinai in einer feurigen Flamme erschien, im Dornbusch. Es war der König der Juden, Christus Jesus, der seinem Volk sein Gesetz gab. Der König gibt seinem Volk sein Gesetz, damit er sie unterweise, wie es in 2. Mose 24 heißt, die ich geschrieben habe, sein Gesetz und sein Gebot, die ich geschrieben habe, sagt Jesus Christus im Sinai. Und Mose hat es aufgeschrieben. Mit seinem Volk zog der König der Juden durch die Wüste. Bei Tag als Wolke sichtbar, es war noch nicht der Mensch gewordene Sohn Gottes, es war der noch nicht Mensch gewordene Sohn Gottes. Er wurde sichtbar als Wolke bei Tag und nachts wurde er als Feuer sichtbar. Er war, wie es in 2. Mose 40 heißt, er war die Herrlichkeit des Herrn, der die Stiftshütte erfüllte, der König der Juden. Dieser noch nicht Mensch gewordene Sohn Gottes sprach mit David und mit allen Propheten, auf die er später hinwies, als Auferstandener, musste nicht alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, bei den Propheten und bei Mose. Von allen Zeiten umgab er sie. Und als die Zeit erfüllt war, wurde dieses Wort Gottes Fleisch. Es wurde ein jüdischer Mann. Er kam in sein Eigentum. Und nun geschieht dieses kaum Fassbare. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Johannes 1, Vers 12. Weshalb nicht? Waren die Juden so außerordentlich viel böser und hartherziger als wir, die bekehrten Heiden, wie es später jahrhundertelang bis zum heutigen Tag propagiert wurde, im Ton der Selbstgerechtigkeit? Waren sie so ganz anders als wir? Die Antwort gibt es auch hier wieder im 11. Kapitel des Römerbriefes. Es ist eine klare Antwort, aber eine schwer verdauliche. Da heißt es wörtlich, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben. Es war Gott. Er hat ihnen Augen gegeben, dass sie nicht sehen. Und Ohren hat er ihnen gegeben, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und damit wiederholte Paulus in Römer 11 wörtlich nur das, was schon Jesaja angekündigt hatte, in Jesaja 29, Gott hat es so verordnet. Weshalb diese seltsame Regie Gottes? Ist sie nicht beklemmend? Bizarr? Ja, beklemmend und bizarr wie der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz. Weit über unsere Logik hinausreichend. Es ist doch beklemmend und bizarr, dass der angekündigte Knecht Gottes, der sich als Sohn Gottes zu erkennen gibt, am Kreuz verblutet, wie Jesaja auch angekündigt hat, um unserer Missetat willen wurde er verwundet, um unserer Sünden willen wurde er zerschlagen. Ist das nicht bizarr? Wir sind so sehr daran gewöhnt, es ist eine Ungeheuerlichkeit, wie sie im ganzen Universum noch nie stattgefunden hatte. Wir müssen uns immer wieder neu schockieren lassen von diesem Opfertod Jesu am Kreuz, von seinem Sühneopfer. Gottes Wege sind unendlich viel höher und seine Gedanken sind unendlich viel höher als die unsrigen. Jesaja 55. Und Israel, wir haben es vorhin in der Lesung gehört, wird auch wiederholt, oft sogar von Gott als Knecht Gottes bezeichnet. Und dazu so verzahnt mit diesem einen Knecht Gottes, welcher der Messias ist, dass beide zusammen manchmal in einem prophetischen Atemzug genannt werden. Etwa in Jesaja, wo ist es, 49, da heißt es etwa, dass dieser Gottesknecht von Gott zum Licht der Heiden und zum Heil bis an die Enden der Erde berufen werde. Der Gottesknecht Israel, der Gottesknecht Jesus, sehen wir etwas? Kriegen wir eine kleine Ahnung von einer inneren Verbindung zwischen diesen beiden? Der Knecht Gottes am Kreuz, leidend und verhöhnt, der Knecht Gottes durch die Welt getrieben, Israel, leidend und verhöhnt seit Jahrhunderten, seit 2 Jahrtausenden. Natürlich sind die Unterschiede zwischen dem einen und dem anderen Knecht gewaltig. Der König der Juden ist sündlos und er stirbt für die Sünder, für dich und für mich und für die Sünder in Israel. Sein Volk lehnt ihn ab, bis auf relativ wenige. Und es wird gerade wegen dieser Versündigung zerstreut unter die Völker, wie bei Mose schon angekündigt. Und doch dienen und dienten beide dem Allmächtigen. Beide Knechte. Der eine als gehorsamer Sohn Gottes, als Erlöser, als Lamm Gottes. Die anderen als unwillentliche Werkzeuge, deren Ungehorsam von Gott gebraucht wird, man höre und man staune, um durch ihren Fall den Heiden das Heil zu bringen. Um durch ihren Fall den Heiden uns das Heil zu bringen. So steht es in Römer 11, Vers 11. Und letzte Zweifel, ob er sich denn wirklich so verhalte, beseitigt Paulus, indem er uns in ein Geheimnis einweiht. Er spricht vom Geheimnis, das er nicht verhehlen will, damit ihr euch nicht selber für klug haltet, damit ihr nicht selber zu Fehlschlüssen kommt. Und nun wird das Bizarre schlüssig. Paulus enthüllt, Zitat, Römer 11, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist und so auf diese für uns so vertrackt wirkende Weise und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Ja, der Erlöser wird erneut kommen, ein zweites Mal. Und dann wird er seinem Bundesvolk Israel als Ganzem die Decke von den Augen des Herzens wegnehmen. So wie er zum Beispiel dem wahnwitzigen Christusverfolger Paulus und Saulus die Decke weggenommen hat. Es geschieht immer nur von Gott, zu 100% und nur aus Gnaden. Der Hüter Israels kündigt diesen Durchbruch der unaufhaltsamen Gnade für sein Volk mehrfach an. Ich bringe nur ein Beispiel. Prophet Sacharja, er weist auf ihn hin, auf den wiederkommenden Sohn Gottes, wenn er spricht, über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, Jesaja 12. Und es wird nicht beim Klagen bleiben um den durchbohrten Messias. Die Juden werden ihn huldigen und sie werden ihn Lob preisen. Und das hat Jesus selbst mitgeteilt, als er inmitten seiner Klage um Jerusalem, kurz vor seinem Tod am Kreuz, ausgerufen hat, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen. Und dann kommt, bis ihr sprecht, gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Matthäus 23. Achten wir auf dieses winzige Wörtchen, bis. Es ist ein ganz wichtiges Bestimmungswort in der Heilsgeschichte Gottes mit Israel. Als Jesus über sein Wiederkommen sprach, mit großer Kraft und Herrlichkeit, so sagte er es, da hatte er natürlich wissend um die Trübsal, die auf Israel kommen wird, über lange Zeiten hinweg, da hat er gesagt, ich sage euch, dieses Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Das ist eine Bestandsgarantie. Das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen. Wie viel Menschenmacht und wie viel Satansmacht rannte gegen dieses Wort Jesu an? Durch die Jahrhunderte hindurch. Angestachelt vor allem durch eine falsche Theologie. Pogrome, Morde, Vertreibungen, alles durch die Theologie bewirkt, die gesagt hat, Gott hat sein Volk verworfen und verstoßen und der Untergang der Juden ist geschehen. Und dann haben wir in unserem Land den Höhepunkt des satanischen Vernichtungswillens im Abgrund der deutschen Geschichte erlebt, als die Auslöschung allen jüdischen Lebens zum erklärten Staatsziel wurde. Und heute sind ja ähnliche Töne aus dem Iran zu hören, aus dem Gazastreifen und aus etlichen anderen Regionen. Die Juden müssen ausgelöscht werden. Aber es wird keinem gelingen. Ich zitiere ein Wort aus Jesaja 54. Keine Waffe, die gegen dich bereitet wird, so spricht der Heilige zu Israel, keiner Waffe soll es gelingen und jede Zunge, die sich gegen dich erhebt, sollst du, Israel, im Gericht schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Diese Realität, ich bin gleich am Ende, gell? Diese Realität ist den Feinden Israels verborgen zurzeit, bis alles ans Licht kommt. Bis ganz Israel ruft, gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Dann wird der Schleier weggetan. Dann wird auch dieses dritte Bis seine Erfüllung finden, von dem ich vorhin kurz gesagt habe, das Nicht-Erkennen-Können der Juden, das Nicht-Erkennen-Können ihres Messias, dauert noch so lange, bis die volle Zahl der Menschen aus den anderen Völkern aus unserem Land zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Dann wird, ich zitiere nun Werner de Boer, ein ganzes Israel, ein Bundesvolk als solches da sein, das mit Gott versöhnt im Glauben an Jesus das Heil besitzt. Und dann, spätestens dann, werden auch die letzten Geretteten aus den nichtjüdischen Nationen, auch hier aus unserem Land, in unüberbietbarer Klarheit erkennen, dass sie eine entscheidende Gemeinsamkeit mit dem erlösten Israel haben. Sie und wir, Juden wie Heiden, die wir von Gott berufen sind, die wir von Gott gerecht gesprochen sind und die wir geheiligt sind, wir verdanken alles. Wie am Anfang gesagt, alles. Ausschließlich der freien Gnade Gottes, seiner souveränen Erwählung, seiner unbändigen Liebe, seinem machtvollen Schutz und seiner ewigen Treue. Vom ersten Glaubensschritt bis zur Erreichung des Ziels in Herrlichkeit. Und diesen Triumph der Gnade hat vollbracht der König der Juden am Kreuz auf Golgatha. Wer will, mag noch kurze Gebete sprechen. Dankesgebete oder Gebete für Israel, wie ihr wollt, aber kurze Gebete. Ja, es gibt keinen anderen Grund für unser Heil, auch für unseren Frieden, für alles, was in unserem Leben an Gutem geschieht, als dich allein. Herr Jesus, du bist gekommen im Namen des Vaters, mit dem du eins bist. Du bist gekommen als König der Juden, du bist gekreuzigt worden als König der Juden und du hast uns das Heil gebracht, den Juden und uns. Und wir werden in das neue Jerusalem kommen, wo auf den Toren die Namen der 12 Apostel und die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben sind. Und du hast uns mit dazu erlöst. Wir sind dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, dass wir eingepflanzt sind in diesen edlen Ölbaum, dessen Wurzel du bist. Und wir wollen immer mehr deine Macht auch in Israel erfahren. Danke für alle, die du schon gerufen hast. Und wir bitten dich, dass du jetzt schon als erste Anzahlung vor deinem Wiederkommen einer wachsenden Zahl von Israeliten die Augen des Herzens erleuchtest und sie staunend erkennen, du bist ja schon mitten unter uns. Du, der du bald in Herrlichkeit kommen wirst. Gelobt sei dein Name. Amen.